Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ich bin Melanie Bartos und freue mich sehr, heute wieder eine neue Ausgabe des Wissenschaftspodcasts der Uni Innsbruck aufnehmen zu können. Und zwar ist heute zu Gast Gundula Ludwig vom Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck. Gundula, herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Melanie.
Gundula, du bist Leiterin des Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung hier in Innsbruck und auch der zugehörigen Forschungsplattform. Und du bist Professorin für sozialwissenschaftliche Theorien der Geschlechterverhältnisse hier in Innsbruck. Wir haben schon an verschiedensten Stellen zusammengearbeitet, deswegen sind wir in diesem Gespräch auch per Du, um das noch festzuhalten. Und der Anlass, warum wir uns heute im Rahmen des Podcasts zusammensetzen, ist ein Buch, das kürzlich erschienen ist von dir. Und zwar ist das basierend auf deiner Habilitationsschrift. Und das heißt Körperpolitiken und Demokratie, eine Geschichte medizinischer Wissensregime. Und da war die Überlegung, jetzt da mal ein bisschen detaillierter drüber zu sprechen, und dieses Format erlaubt uns das erfreulicherweise. Und ich würde gerne gleich mit den da schon genannten Begrifflichkeiten einsteigen, beziehungsweise vor allem mit einem Begriff, nämlich Körperpolitik. In der Einleitung finden sich da zwei Sätze, die ich an der Stelle zunächst gerne zitieren würde, und die lauten: Politik wird mit und durch Körper gemacht, und dann etwas weiter heißt es, Politik ist immer auch Biopolitik. Ich würde mich freuen, wenn wir einsteigend so ein bisschen uns an das Thema herantasten könnten, indem du schilderst, was denn eigentlich Körper mit Politik zu tun haben oder Körperpolitiken, was ist das eigentlich?
Ja, ich würde gerne einsteigen damit, dass wir erstmal noch einen kleinen Schritt zurück machen. Du hast ja erwähnt, dass ich mich in der Geschlechterforschung verorte, und eine ganz wichtige Grundlage der Geschlechterforschung war eigentlich immer schon und ist eben diesen jetzt schon genannten Schritt zurückzumachen und bestimmte Dinge in Frage zu stellen, die in den sogenannten klassischen Wissenschaften eigentlich so gar nicht sichtbar sind oder auch nicht so als Thema bearbeitet werden. Und das trifft natürlich ganz besonders auf Fragen von Körper zu. Meine Herkunftsdisziplin so quasi ist ja die Politikwissenschaft, die politische Theorie, da ist auch die Habilitation verfasst worden. Und wenn wir jetzt in die klassische Politikwissenschaft oder vor allem auch in die klassische politische Theorie schauen, dann ist diese Verbindung von Körper und Politik eigentlich nicht eine, die auf den ersten Blick so sichtbar gemacht wird oder auch nicht, das ist nicht ein Themenfeld, wo man sofort denkt, ah, Politikwissenschaft, da geht es jetzt um Körper. Ja. Erstmal ruft das so ein bisschen so eine runzelnde Stirn hervor. Es ist mir auch ganz lange in dem Prozess der Habilitation immer wieder so gegangen, dass Leute gefragt haben, was hat denn eigentlich Körper, was haben Körper und Politik miteinander zu tun, und dann ganz spezifisch auch nochmal, was haben Demokratie und Körper miteinander zu tun? Das ist ja dann nochmal die engere Fragestellung des Buches. Also mit deiner Einstiegsfrage bist du durchwegs nicht alleine, ja, weil es eben nicht erstmal so ein Zusammenhang ist, der ins Auge springt, einerseits. Andererseits ist es aber natürlich so, wenn wir jetzt auch ein bisschen näher an unserem Alltag überlegen, wo eigentlich die Verbindungen von Politik und Körper sind, dann fallen eigentlich sehr schnell sehr viele Linien auf. Ja? Also wenn wir an die Frage denken, wie werden Körper eigentlich reguliert, welche Körper dürfen was, also ein ganz prominentes Beispiel ist natürlich immer der Schwangerschaftsabbruch, aber auch die Frage, welche Körper dürfen sich reproduzieren, welche Körper gelten als schützenswert, welche Körper gelten als gefährlich. Also das sind ja sehr, also dann entfalten sich sozusagen diese Linien. Ne? Und mit diesem Eingangszitat, das du jetzt auch vorgelesen hast, also Politik wird mit und durch Körper gemacht, will ich zweierlei deutlich machen. Zum einen will ich deutlich machen, dass eben, das habe ich vorher schon angesprochen, dass Politik eigentlich sich immer auf Körper bezieht. Ja? Also Politik richtet sich an Menschen, und Menschen haben immer einen Körper. Menschen sind auch immer Körper. Wir können sozusagen den Körper ja nicht irgendwo in der Garderobe abhängen. Ja? Und da gibt es eben sehr, sehr unterschiedliche Formen, wie der Staat und wie Politik Körper reguliert. Wie gesagt, eben beispielsweise Schwangerschaftsabbruch, aber auch das ganze Themenfeld von sexuellen Politiken, welche sexuellen Praxen sind oder waren auch historisch erlaubt, welche galten und gelten als normal, welche galten und gelten als gefährlich. So, das heißt, wir sehen eine Vielzahl von Interventionstechniken oder Technologien von politischer oder staatlicher Seite auf Körper. Also Körper werden immer auch durch Politik geformt. Das ist vielleicht eine ganz wichtige Grundlage auch, die ich gleich zu Beginn erwähnen will. Der Hintergrund meiner Forschung ist eben nicht, dass Körper einfach immer schon so da sind, sondern eben, dass Körper durch Machtverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse und damit eben auch durch Politik und Staat geformt werden. Ja, auch die Art und Weise, wie wir letztendlich Körper leben, ist nicht etwas, was jenseits von Macht entsteht, sondern das ist sozusagen schon das, wie wir leben und erleben Körper immer auch durch eine gesellschaftliche Brille. Ja. Also das ist sozusagen die eine Dimension, dass der Begriff der Körperpolitik oder Körperpolitiken deutlich machen will, dass Politik direkt auf Körper zugreift, Körper reguliert, Körper normiert, Körper normalisiert. Und die andere Dimension ist sozusagen auf einer zweiten Ebene angesiedelt, denn es ist auch so, und das sehen wir besonders historisch auch gut, dass Körper, Körperpraxen, Körperpolitiken, Körperbilder, Körpervorstellungen wiederum auch Politik prägen, ja, auch Staaten, Staatlichkeiten prägen. Also wir sehen das historisch zum Beispiel, dass sich in der Herausbildung des modernen Staates, dass es da sehr, sehr oft zu einer Gleichsetzung von dem Staat und Frauenkörpern kam, also die Germania zum Beispiel oder Marianne in Frankreich. Das sind so ganz klar, also da sieht man so, wie eben auch über Körperanalogien, über Körperbilder auch Vorstellungen von Staat, Staatlichkeiten, Nationen auch legitimiert werden oder sozusagen formiert werden. Ja? Oder wir sehen das auch, wenn wir in die politische Ideengeschichte gehen, dass so Philosophen wie beispielsweise Thomas Hobbes ja auch ganz viele Körpermetaphern benutzt, ja, um eben in, sozusagen Thomas Hobbes erklärt ja, warum es sozusagen diesen modernen Staat braucht, ja, warum sich Menschen auch diesem ja durchaus auch gewaltvollen Staat unterwerfen sollen, müssen nach Hobbes, um sozusagen ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen, laut Hobbes. Und da arbeitet Hobbes sehr stark mit Körperanalogien und sagt eben, der Staat funktioniert sozusagen wie ein Körper, wo die einzelnen Körperglieder alle zusammenarbeiten. Und wenn die alle gut sozusagen zusammenarbeiten, gibt es nach Hobbes ein friedliches Zusammenleben. Dass das nicht so ist, kann man vielleicht später nochmal ergänzen oder so. Oder es wurde ja von vielen FeministInnen auch kritisiert. Aber genau, so, also der Begriff der Körperpolitik will, um es jetzt nochmal ganz kurz zu machen, zwei Ebenen deutlich machen, dass Körper immer auch von Politiken und von Staaten reguliert, normiert, normalisiert werden und dass die Vorstellung, was ist eigentlich überhaupt Politik, was ist eigentlich ein Staat, was ist ein guter Staat, ein richtiger Staat, dass diese Vorstellungen immer auch etwas mit Körperbildern, Körpervorstellungen, Körperanalogien zu tun haben.
Wie kann es denn sein, dass das nicht wirklich Berücksichtigung gefunden hat bisher? Weil du hast eingangs erwähnt, dass diese Aspekte, die du jetzt geschildert hast, ja oft auch nicht wirklich zusammengebracht werden. Wenn man jetzt aber so zuhört, ist es ja sehr, sehr naheliegend sogar. Warum, und da setzt deine Habil dann teilweise auch an, warum ist da noch so ein Ergänzungsbedarf, um das so aufzuarbeiten, wie du jetzt geschildert hast, dass das so festgehalten werden muss?
Genau, also ich würde da zwei Antworten geben. Ich habe in der Einleitung mal von den Körpern als abwesende Anwesende der politischen Theorie geschrieben oder der politischen Ideengeschichte auch, weil eben, wie gesagt, wenn wir in die Bücher schauen, dann dauert es nicht lang. Wir müssen nicht viele Seiten umblättern, bis der Körper das erste Mal auftaucht. Ja. Aber der Körper taucht sozusagen immer auch in einem bestimmten Verdeckungszusammenhang insofern auf, weil der Körper eigentlich als etwas gilt, was natürlicherweise so und so ist. Ja. Also weil auch die politische Ideengeschichte, zum Beispiel auch Hobbes, aber viele andere auch, Locke, Rousseau, Kant, viele andere eben davon ausgehen, dass Körper an sich in einer bestimmten Art und Weise natürlicherweise gegeben sind, ja, setzen diese politischen Philosophen, jetzt in der männlichen Form tatsächlich absichtlich auch gesprochen, weil zu der Zeit waren es auch nur Männer, setzen diese Philosophen auch den Körper als Wahrheitsinstanz ein. Ja? Das heißt, genau, und dann braucht es nicht mehr Erklärung. Ja? Also dann kann man sozusagen die Karte Körper spielen und muss aber nicht nochmal erklären. Also man kann sagen, wir brauchen einen Staat, der so funktioniert wie der Körper, ja? Weil man denkt, ah, okay, damit bin ich sozusagen jetzt auf der Seite der Wahrheit. So, ohne jetzt, genau, also es wird sozusagen als Wahrheitskarte eingesetzt. Ja, das ist die eine Antwort. Und die andere Antwort ist, dass die Frage vielleicht nochmal ein bisschen differenziert betrachtet werden muss, weil der Körper ist vor allem, also der Körper als Gegenstand, der, mit dem man sich auseinandersetzt, ist vor allem in der sogenannten klassischen Politikwissenschaft oder klassischen politischen Theorie, politischen Philosophie eine Leerstelle. Er ist aber keine Leerstelle in feministischer politischer Theorie, in queer-feministischer politischer Theorie, in schwarzer feministischer politischer Theorie oder in politischer Theorie, die sich mit Disability auseinandersetzt. Also sozusagen die Nicht-Mainstream-Sichtweisen in der politischen Theorie haben sich schon sehr, sehr, sehr lange mit Körpern auseinandergesetzt. Warum? Auch das liegt eigentlich auf der Hand, weil zum Beispiel der Ausschluss von Frauen, der Ausschluss von rassifizierten Menschen, schwarzen Menschen aus der Gruppe der Staatsbürger, jetzt nochmal bewusst männlich gesprochen, auch das wurde mit dem Körper argumentiert. Ja? Also die Vorstellung, dass schwarze Menschen, rassifizierte Menschen nicht gleichzustellen sind wie mit weißen Menschen, wurde eben auf eine vermeintliche, natürliche, alles jetzt unter Anführungszeichen, körperliche Differenz zurückgeführt. Ähnlich wie der Ausschluss von weißen Frauen aus der Gruppe der Staatsbürger ja auch damit begründet wurde, weil man gesagt hat, der weibliche Körper ist sozusagen ein anderer als der männliche Körper. Eben hier sieht man wieder die Wahrheitskarte. Und dadurch wurde dann begründet, warum eben Frauen nicht einem Staat vorstehen dürfen oder warum Frauen eben nicht wählen dürfen oder sich nicht politisch versammeln dürfen. So, und diese Gleichzeitigkeit finden wir bei all den großen Philosophen, bei Kant, bei Rousseau, bleiben wir jetzt mal bei den beiden, die eben einerseits, also genau, die auch dann wirklich die Grenze ziehen in der Frage, wer gilt als politisches Subjekt und wer nicht. Das ist eine Frage, die über die Körper entschieden wird. Ja? Also Menschen, die einen schwarzen Körper haben oder dem man einen schwarzen oder rassifizierten oder weiblichen Körper zuschreibt, galten eben dann nicht als politische Subjekte. Ja? Und genau mit diesen Ausschlüssen die eben über Körper und Körperpolitiken legitimiert wurden, haben sich schwarze, feministische, queer-feministische politische TheoretikerInnen ja schon sehr lange auseinandergesetzt. Das heißt, die klassischen Lehrbücher tun so, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, als ob der Körper keine Bedeutung hat, während das für ganz viele ForscherInnen, die sich eben aus feministischer, queer-theoretischer, schwarz-feministischer Perspektive mit Politik und Gesellschaft beschäftigen, das ja gar nichts Neues ist. Ja. Und ich finde, ich sehe darin auch in meinem alltäglichen Arbeiten immer wieder, warum ich auch so große Freude an der Geschlechterforschung habe, weil wir da sehen, dass die Gender Studies auch eine Ausweitung der Perspektive bedeuten, ja, dass wir dadurch etwas sehen können, was wir in der klassischen Politikwissenschaft jetzt in meinem Fall ja so gar nicht analytisch erfassen können.
Ich finde vielleicht können wir auf diesen Aspekt noch ganz kurz eingehen, den du erwähnt hast, dass es in der klassischen Politikwissenschaft, wenn man es jetzt so nennen möchte, auch historisch betrachtet diese klare Linie gibt in der Einteilung zu welcher Körper ist jetzt was. Du hast eingangs erwähnt, dass die Körper in deiner Auseinandersetzung oder in der Theorie, mit der du dich befasst oder die du selber auch beschreibst, durch andere Aspekte geprägt sind. Kannst du das noch einmal kurz schildern?
Es gibt natürlich nicht nur eine Körpertheorie in den Gender Studies. Ja, das ist ja auch sehr vielfältig, gibt es auch sehr viele Kontroversen. Aber den Theorien, denen ich mich anschließe oder mit denen ich auch arbeite, die ich auch als analytisch sehr hilfreich finde, die gehen eigentlich davon aus, dass es nicht möglich ist, einen Zugang zum Körper zu finden, der nicht immer schon auch durch gesellschaftliche Verhältnisse geprägt ist. Und aus einer feministischen Perspektive bedeuten gesellschaftliche Verhältnisse, wie wir sie seit immer schon haben, bis in die Gegenwart, immer schon Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Ja? Also das heißt, es gibt nicht den Körper in einer ahistorischen Gegebenheit, sondern Körper sind immer auch durch ihre konkrete geopolitische, historische Situiertheit geformt. Ja? Das wissen wir einerseits von queer-theoretischen Arbeiten, das wissen wir aber auch von dekolonialen feministischen Arbeiten, das wissen wir auch von körperhistorischen Arbeiten, dass eben der Körper, also der Körper sozusagen als Fleisch und Blut ist natürlich sozusagen bis zu einem gewissen Grad relativ über die Jahrhunderte stabil. Ja? Aber die Art und Weise, wie wir zum Beispiel Geschlecht denken, ja, ist Geschlecht nur als zweigeschlechtliche Kategorie möglich, ja? Oder wie wir Race denken, denken wir, Race sei etwas biologisch Begründbares, wie ja ganz lange in rassistischen Theorien auch angenommen wurde, oder denken wir das aus einer sozialkonstruktivistischen Perspektive als etwas Machtvoll und Gewaltvolles Hergestelltes. Also in dem Beispiel sieht man ja eben, dass es keine Wahrheit des Körpers gibt, ja, sondern eben, wie gesagt, was wir als Körper denken, ja, was wir auch als normalen, unter Anführungszeichen, Körper denken, was wir als abweichende Körper denken und nicht nur denken, sondern ja dann auch wirklich teilweise dann mit Folgen belegen. Ja. Also welche Körper werden kriminalisiert, welche Körper werden pathologisiert, wenn wir zum Beispiel an die Geschichte von nicht-binären Körpern denken, das ist ja sehr eng verwoben mit der Geschichte der Pathologisierung. Also eben all diese Beispiele zeigen, dass der Körper immer notwendig verwoben ist mit gesellschaftlichen Verhältnissen. Und natürlich, und das materialisiert sich auch in unserem alltäglichen Leben. Ja? Also auch wenn ich jetzt Geschlechterforscherin bin, kann ich nicht sagen, oh, ich weiß, mein Körper ist auch durchdrungen von Machtverhältnissen. Da sperre ich mich jetzt eine Woche ein und lese und danach habe ich das abgelegt. Das geht gar nicht. Ja? Also weil wir ganz eng eben, weil es eine ganz enge Verzahnung von Körpern und Macht- und Herrschaftsverhältnissen gibt.
Und dieser Befund, wenn man so sagen will, jetzt auch in deiner, also der in deiner Arbeit eine ganz wichtige Rolle spielt und in den Theorien, mit denen du dich auseinandersetzt, zu welchen weiteren Schritten führt er dann in deiner Auseinandersetzung oder in deiner Arbeit, wie es jetzt auch in der Habil war? Denn ich denke, da kommt dann ja relativ rasch dann auch die Frage der Art des Zusammenlebens unter diesen Voraussetzungen auf und wie es sich zum Beispiel jetzt auf demokratische Strukturen auswirkt. Wie sind da die weiteren Schritte dann, wenn das so als Basis gesehen wird?
Genau, also ich denke, wenn der Befund ist, und das ist aus meiner Perspektive ja der Befund, der, also so ist der, dass Körper und Macht und Herrschafts- und auch Gewaltverhältnisse ganz eng miteinander verwoben werden. Also und wie gesagt, dann ist die Frage, genau, wie du jetzt auch gesagt hast, was resultiert einerseits theoretisch, aber was resultiert natürlich auch politisch daraus? Jetzt, was ich in der Habil gemacht habe, ist, dass ich mich vor allem dann mit der Frage im letzten Kapitel dann nochmal mit der Frage auseinandergesetzt habe, wie müsste oder wie könnte Politik eigentlich anders aussehen, wenn wir Politik von Körpern aus neu denken. Ja? Ich will das jetzt auch ein bisschen vertiefen. Also, wenn wir den Befund haben, dass seit Jahrhunderten eigentlich das Politikverständnis ganz eng durch herrschaftliche Körperverhältnisse geprägt war, also weil wir ganz viele Menschen ausgeschlossen haben von dem Radius oder der Gruppe der StaatsbürgerInnen, aber auch, weil das Verständnis von Politik ja verengt ist. Also wenn das der Ausgangsbefund ist, dann ist die Frage, wie könnte eigentlich Politik ganz anders aussehen, wenn wir die Körper sozusagen aus den Macht- und Gewalt- und herrschaftsförmigen Korsetten sozusagen rauslösen. Ja? Und ich will jetzt nochmal den Befund sozusagen nochmal ein bisschen vertiefen, denn wir können ja, jetzt habe ich vorher schon ein bisschen so Beispiele aus der Ideengeschichte gebracht, ja. Wir sehen das eben beispielsweise bei Immanuel Kant, dem großen Philosophen der Aufklärung, ja, der einerseits ja auch für ganz viele Leute bekannt ist, weil das in ganz vielen im Schulunterricht ja auch Eingang findet. Ganz viele Leute wissen ja, dass Immanuel Kant sozusagen einer der zentralen, wenn nicht sogar der zentrale Philosoph der Aufklärung war. So, das ist die eine Seite von Kant. Die andere Seite von Kant ist aber auch, ja, dass Kant ganz klar schreibt, eben wie ich vorher schon angedeutet habe, dass rassifizierte und schwarze Menschen nicht fähig wären, als Staatsbürger und Bürgerinnen zu handeln oder dass Frauen auch nicht fähig seien, als StaatsbürgerInnen zu handeln. Und wie gesagt, Kant führt das jeweils auf vermeintliche naturgegebene Körperdifferenzen zurück. Ja? Okay, und die Konsequenz daraus ist folgendes. Erstens mal reduziert Kant Politik auf ein Geschäft, wenn man so sagen will, von weißen heteronormativen Männern. Zweitens aber verengt ein Verständnis, wie Kant und viele andere das dann auch formuliert haben, von Politik überhaupt, ja, weil weil was wir auch oft in der, oder eigentlich durch die gesamte Ideengeschichte, durch die gesamte politische Ideengeschichte sehen, ist, dass eigentlich immer auch so getan wird, als ob Politik nicht etwas sei, das sich immer auch mit Körpern auseinandersetzen muss. Ja? Also der klassische Staatsbürger, wieder in der männlichen Form, ist ein Staatsbürger, der keinerlei Sorgeverhältnisse mit in die Politik bringt. Ja? Also die Vorstellung ist ja, Und das basiert ganz stark auf einer vermeintlich natürlichen Trennung zwischen Öffentlichkeit und Privater. Die Vorstellung ist, Politik findet in der Öffentlichkeit statt und da treten Menschen in Kontakt miteinander, die von ihren körperlichen Abhängigkeiten, von ihren körperlichen Sorgen, aber auch von allen sozialen Beziehungen eigentlich enthoben sind. Ja? Also das ist die Vorstellung, dass sich sozusagen in der politischen Öffentlichkeit die Menschen nur als reiner Geist treffen, ja? Weil Politik nach diesem modernen westlichen Verständnis auf Vernunft basieren soll. Und diese Form von Vernunft, die, wie wir das in Geschlechterforschung nennen, eine androzentrische ist, weil sie eben sehr nach maskulinen, weißen Prinzipien sich orientiert, diese Vernunft schließt aber zum Beispiel die ganz alltägliche Sorge über Körper aus. Ja. Das heißt, diese Ausschlüsse, die wir historisch sehen von Frauen, von rassifizierten Menschen, haben nicht nur bedeutet, dass die Gruppe derer, die Politik machen können, verengt war, sondern auch, dass ganz viele Themen, die eigentlich notwendig für unser Leben und Überleben sind, also die Frage von Ernährung, die Frage von wer erzieht Kinder, wer sorgt sich um die Kinder, das sind ja alles soziale, aber immer auch körperliche Fragen. Ja? Und all diese Fragen wurden und werden aus dem klassischen Politikverständnis ausgeschlossen. Ja? Sie werden in das Private verschoben und die Politik tut so, als ob politisches Handeln, ein Handeln wäre, das nicht immer auch zutiefst verkörpert wäre. Ja? Okay, das war jetzt nochmal ein langer Rückblick sozusagen zu dem Befund, ja, um das nochmal deutlich zu machen, dass es nicht nur unter Anführungszeichen darum geht zu sagen, historisch, aber auch in der Gegenwart werden immer bestimmte Körper ausgeschlossen von Politik, sondern dadurch wird Politik selbst verengt. Politik gibt vor, ein vermeintlich körperloses Geschäft zu sein. Ja? So, und das heißt, davon ausgehend, von diesem Befund ausgehend, müssten wir eigentlich Demokratie ganz radikal neu denken, müssten wir Politik ganz radikal neu denken und fragen, was würde es eigentlich bedeuten, wenn wir Politik von den Körpern ausgehend denken? Nicht jetzt von Körpern als Wahrheitsinstanz, sondern von Körpern, die bestimmte Sorge die bestimmte Sorgetätigkeiten brauchen, die immer auch verletzbar sind. Das ist vielleicht auch nochmal was wir vertiefen können. Denn die klassische Figur des Staatsbürgers, nochmal männlich gesprochen, tut ja so, als ob dieses Subjekt, der Staatsbürger, ein souveränes, autonomes, rationales Individuum ist. Ja? Und dadurch wird aber eben verschwiegen, dass niemand von uns immer und nur souverän, autonom und unverletzbar ist. Das ist niemand. Das ist ein androzentrisches, weißes, eurozentrisches, ability-zentriertes Phantasma. Ja? Also Leben heißt, wie Judith Butler und viele andere das auch geschrieben haben, Leben heißt notwendigerweise verletzbar zu sein. Ja? Das ist für die einen mehr der Fall, für die anderen weniger, ja, je nachdem, wo Menschen zum Beispiel in dem kolonialen Gefüge leben. Ja. Aber an sich ist es eine Grundprämisse. Ja.
Darf ich da kurz Zwischenfrage stellen, gerne, weil du mehrfach erwähnt hast, diesen Aspekt der Verschwiegenheit oder diese Phantasmen, die da aufgebaut werden. Die werden ja aus einem gewissen Grund aufgebaut, oder? Man will ja Strukturen eventuell erhalten, die ohne dieses Spielen dieser Phantasmen gar nicht möglich werden, gerade wenn man daran denken, wenn man Care-Arbeit anschaut, wenn man andere Aspekte ausschaut, wie überhaupt die bestehende Machtstruktur erhalten werden kann, dann ist das ja notwendig, denn das geht nur unter diesen Voraussetzungen.
Genau. Also, ja. Genau, also und das ist tausendmal geschrieben worden in der feministischen Theorie, ja, also eben diese Phantasmen dieses staatsbürgerlichen Subjekts setzt voraus, dass jemand die alltägliche Sorgearbeit macht, meistens eben unbezahlt oder wenn schlecht bezahlt, in dem privaten Bereich. Ja? Also deshalb ist ja eine ganz zentrale Kritik auch von feministischer Theorie immer an dieser Grenzziehung zwischen Öffentlichkeit und Privatheit. Genau. Ja? Und zugleich dient natürlich auch dieses Phantasma des vermeintlich körperlosen, autonomen, souveränen, unverletzbaren, sorgelosen oder sorgebefreiten Staatsbürgers auch dazu, genau diese Herrschaftsverhältnisse aufrechtzuerhalten. Ja? Genau, Sorge und die Sorge um Körper, das ist es ja letztendlich immer, zu privatisieren, zu entpolitisieren. Ja? Das ja eben, und das wollte ich mit der Arbeit, aber wollte ich auch deutlich machen, wollte ich aber vorher auch nochmal in den Ausführungen deutlich machen, dass es, wie gesagt, dass wir mit diesen Körperpolitiken auch, wie du jetzt auch gesagt hast, eine gesamtgesellschaftliche Ordnung legitimieren und reproduzieren, die eben auf Herrschaftsverhältnissen aufbauen muss. Anders geht das gar nicht. Mhm.
Ihr habt jetzt aber, glaube ich, unterbrochen bei einem anderen Gedanken, den du dann noch weiterführen wolltest, dann in Richtung der demokratischen Strukturen.
Genau, also das ist das, worum es vor allem dann in dem letzten Kapitel in der Habilitationsschrift oder jetzt in dem Buch geht, ist hier die Frage, wie müsste man Demokratie eben eigentlich ganz, ganz anders denken, ja? Wenn wir eben das nicht, wie es bis jetzt immer gemacht wurde, ausgehend von dieser vermeintlich Sorge körperlosen, autonomen, souveränen Figur des Subjekts, des modernen Subjekts ausgeht, gedacht wird, sondern wenn wir sagen, die Grundlage des Lebens ist eben, dass wir verletzbar sind, ja. Und dann, wenn wir, und dann wäre ja, hätte ja Politik die Aufgabe zu sagen, wir müssen uns in einer solidarischen Art und Weise über, oder in einer solidarischen Art und Weise um die Sorge für alle Körper kümmern, ja. Das ist aber genau das Gegenteil, was jetzt passiert, ja. Wir leben nicht in einer Welt oder auch nicht in einem Staatensystem, das sich die Sorge um alle oder um alle Körper zur Grundprämisse erhebt, ja. Das ist es nicht. Würden wir in einer derartigen Gesellschaft leben, dann gäbe es keine Kinder, die mit Hunger schlafen gehen müssten. Es gäbe keine wohnungslosen Menschen, die bei den Temperaturen, wie wir sie jetzt gerade haben, minus irgendwas, 9 oder 10 Grad, im Freien schlafen müssten. Es gäbe keine Leute, die im Mittelmeer ertrinken müssen. Ja? Wenn wir in einer Welt leben würden, die tatsächlich sagt, die Aufgabe der Politik oder die Aufgabe von Politik muss sein, Sorge zu tragen um alle Körper. Das ist nicht die Weltordnung, in der wir leben. Im Gegenteil, wir leben in einer Welt, in der eben ganz viel von Sorge privatisiert wird, über dann Geschlechterverhältnisse gelöst wird. Und wir leben generell in einer Welt, die nicht alle Körper gleich mit gleicher Sorge belegt. Ja? Also ganz deutlich sehen wir das natürlich immer, wenn irgendwelche Unglücke in Österreich zum Beispiel passieren, ein Gondelunglück, ein Autounfall, das ist natürlich alles schrecklich. Aber da werden dann die verletzten oder im schlimmsten Fall toten Körper ins Zentrum gerückt, während die Meldungen, dass jeden Tag eben auf gefährlichen Fluchtrouten Menschen einfach ums Leben kommen, das findet überhaupt nicht die affektive Antwort, die das eigentlich auslösen müsste. Und es findet deshalb nicht die affektive Antwort, weil die koloniale Ordnung uns schon seit vielen Jahrhunderten lehrt, dass eben nicht alle Körper gleich seien. Ja? Da sieht man sehr, sehr deutlich auch eine Kontinuität zu Kolonialismus und auch zu Sklaverei. Also weil da war ja auch nochmal sehr deutlich, dass eben nicht alle Körper gleich galten. Die Körper von rassifizierten und schwarzen Menschen galten ja teilweise nicht mal als menschliche Körper. Ja? Anders wäre dieses System dieser direkten Gewalt in der Sklaverei gar nicht aufrecht zu erhalten gewesen. Und diese Kontinuität zeigt sich natürlich jetzt heute beispielsweise in Migrationspolitiken, wenn wir die Frage stellen, wessen Körper zählt eigentlich oder wessen, wie Butler das dann schreibt, wessen Leben zählt oder auch wie Sylvia Winter und viele andere schwarze TheoretikerInnen auch fragen, wessen Körper zählt eigentlich.
Ja, also das heißt aber, dass sich quasi diese Zugänge, weil du jetzt auch das Koloniale erwähnt hast, über Jahrhunderte so etabliert haben, dass sie quasi wie weitervererbt werden in den bestehenden Strukturen und dann als unhinterfragte Selbstverständlichkeit sich bei den Körpern etabliert haben.
Genau. Und also aus der Perspektive meiner Forschung würde ich auch sagen, gerade die Körper sind ein ganz, ganz wichtiges Terrain, wo sich jahrhundertelange Macht, Gewalt und Herrschaftsverhältnisse einschreiben. Und sie sind eben nochmal auch ein Terrain, das diese jahrhundertelange Einschreibung oftmals versucht zu verstellen, ja, eben gerade, weil wir immer noch sehr stark auch in diesem Phantasma leben, dass Körper natürlich sind, werden sie auch oftmal im wissenschaftlichen Mainstream, aber auch im politischen Mainstream eben nicht als TrägerInnen oder als Materialisierung von Macht-, Herrschafts- und Gewaltverhältnissen gesehen, ja. Vielleicht sieht man das nicht am allerdeutlichsten, aber deutlich sieht man das natürlich in den aktuellen Debatten um die Frage, welcher Geschlechtskörper ist natürlich. Ja? Also da wissen wir auch aus den Queer Studies, aus den Trans Studies, auch aus den dekolonialen Studien, dass zweigeschlechtliche Körper nicht eine natürliche Wahrheit sind. Ja? Das sind Effekte von gewaltvollen, machtvollen, herrschaftsvollen Zurichtungen und Normalisierungen. Ja? Also einerseits Zurichtungen, das sehen wir ganz deutlich bei Vereindeutungsoperationen bei intergeschlechtlichen Kindern, aber wir sehen die Zurichtungen auch, wenn wir uns überlegen, welche Abbildungen sehen wir in Kinderbüchern, welche Filme werden in den Kinos gezeigt, welche Rolle von Geschlecht wird eigentlich in der Öffentlichkeit repräsentiert. Und das sind sozusagen alles Vermittlungsinstanzen, wo eine vermeintliche Wahrheit von Körpern immer wieder festgeschrieben wird. Ja. Eben eine vermeintliche Wahrheit, weil der Körper, ja, das ist das, was du eingangs auch gefragt hast, hat aus der Perspektive weder in sich noch an sich eine Wahrheit.
Und wenn jetzt mit dieser Wahrheit aber trotzdem so intensiv weitergearbeitet wird, und da würde ich gerne vielleicht, bevor wir das dann auch in den sozusagen, was könnte denn ein Ausweg unter Anführungszeichen sein aus der Situation, gerne noch auf einen Aspekt eingehen, der uns jetzt ja auch sehr stark begleitet, auch gerade jetzt sehr starke Tendenz oder Erstarkung von politischen Strömungen sehen, die im rechten Spektrum zu verorten sind, wo genau mit diesem Aspekt, den du jetzt geschildert hast, ganz stark wieder gearbeitet wird, wo wir auch eigentlich wieder einer starken von nationalistischen Strömungen sehen, die dann den Körper sich, gibt dann gemeinsame Körper, der vermeintliche innerhalb von nationalstaatlichen Grenzen. Das wird gefühlt, banal formuliert, immer noch schlimmer. Wie siehst du denn diese Tendenz? Weil da könnte man sagen, das war schon mal, jetzt ganz salopp formuliert, waren wir schon mal etwas besser vielleicht unterwegs, als wie intensiv sich das jetzt offensichtlich, also auch eigentlich global gesehen zuspitzt.
Ja, also super Frage, genau, würde ich dir, also ich würde dir in der Diagnose auch zustimmen, dass sich hier oder aktuell schon in den letzten Jahren immer mehr hier verdichtet genau, und wir haben es ja tatsächlich global gesehen mit einem Riesenaufschwung von Rechten, rechtspopulistischen, aber auch ganz explizit muss man das auch so benennen, rechtsextremen Kräften zu tun. Ja. Ja. Und rechtsextreme Kräfte haben immer schon auch Körperpolitiken betrieben, klar. Ja, also rechtsextremen Politiken liegt ja ganz klar eine Vorstellung von einem unter Anführungszeichen jetzt Volkskörper zugrunde, der eben bestimmte der nach bestimmten Kriterien definiert wird und alle, die diesem vermeintlich, unter Anführungszeichen jetzt natürlichen Volkskörper nicht zugehörig, als zugehörig angesehen werden, müssen ausgeschlossen werden oder im Extremen vernichtet werden. Ja. Das ist die Grundlage jedes rechten Projekts und genau, und vor diesem Hintergrund ist es natürlich gar nicht verwunderlich, dass rechtsextreme, rechtspopulistische Kräfte in Österreich jetzt ganz deutlich natürlich die FPÖ, aber auch irgendwie in Deutschland die AfD, aber auch global, wie du auch gesagt hast, ja, also eben das sehen wir in Ungarn, das sehen wir in Brasilien, das sehen wir in den USA, also das ist sozusagen, das ist ein globales Phänomen. Wir sehen ja auch, dass diese AkteurInnen auch global vernetzt sind. Genau, und vor diesem Hintergrund wundert es auch überhaupt nicht, dass diese Geschlechter- und sexuellen Politiken, also dass Geschlechter- und sexuelle Politiken ein ganz, ganz zentrales Terrain für rechte und rechtsextreme DiskursakteurInnen und PolitikerInnen sind. Man kann sich ja nämlich schon fragen, warum hat das überhaupt so ein Gewicht, ja? Oder warum ist das so wichtig? Ja, aber eben, wir wissen, es geht ganz viel um die Frage des Genderns, es geht ganz viel um die Frage von Toiletten, die nicht binär ausgerichtet sind. Wir wissen, es geht ganz viel genau, Gendern habe ich ja schon gedacht. Also eben, das sind sozusagen die größten Reibepunkte, ja. Oder es geht auch viel um die Kritik an den Gender- und Queer-Studies und an der vermeintlich überbordenden Institutionalisierung, wenn wir uns die Zahlen anschauen von wie viele Professuren es für queer Trans- oder Gender-Studies gibt, also Queer- und Trans-Studies im deutschsprachigen Raum, gibt es ja als Institution sowieso nicht. Ja, das wird dann von Leuten gemacht, aber gibt ja keine Lehrstühle für Trans-Studies oder Queer-Studies. Sind wir ja ganz weit weg entfernt oder mit ganz wenigen Ausnahmen in den Queer-Studies keine. Und auch die Gender-Studies-Professuren sind wirklich sehr überschaubar. Ja, so, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist das so ein wichtiges Diskursthema geworden? Aber es ist eben, oder nicht aber, es ist ein wichtiges Diskursthema geworden, weil sich darin so viel bündeln lässt, ja, so viel bündeln, also lässt, nämlich so viel bündeln lässt, was eigentlich das rechte Projekt ausmacht, ja, nämlich eben autoritäre Wahrheitspolitiken und vermeintlich, also genau, autoritäre Wahrheitspolitiken, die mit einer vermeintlich natürlichen Referenz gestützt werden, ja, also dass natürlicherweise der Österreicher so und so auszusehen hat oder dass natürlicherweise Geschlecht nur so und so zu sein hat, ja, das sind alles autoritäre Wahrheitspolitiken, die, wie gesagt, ganz viel auch immer mit Körpern zu tun haben. Und wie Franziska Schutzbach, eine Kollegin aus den Gender Studies, das auch mal argumentiert hat, diese Themen eignen sich auch so gut für das rechte Hegemonieprojekt, weil sie etwas machen, was Franziska Schutzbach als Einmittung bezeichnet hat. Also das sind Themen, wo sich Allianzen zwischen rechten, rechtspopulistischen, rechtsextremen AkteurInnen und anderen AkteurInnen bauen lassen. Also das reicht ja sehr stark hinein in das konservative Lager. Ja? Also eben gerade in der Frage von Geschlechter, also Sprache und Geschlecht, sehen wir auch, wie sehr, also wie auch konservative Parteien da genau auf diesen Zug aufspringen. Ja? Also genau, eben, es ist so ein relevantes Thema, weil sich da so viel Politik machen lässt. Ja? Also weil eben, weil es sozusagen einerseits ganz die Grundlage des rechten Projekts betrifft, dass es eben um Körperpolitik, um Identitätspolitiken, um vermeintliche Wahrheitspolitiken geht und dass darüber Allianzen geschafft werden und oder geschafft werden können. Genau, deshalb denke ich, ist es so ein wichtiges Terrain und dass jetzt so viele rechte AkteurInnen sich auch so sehr an der Frage oder also so sehr Anti-Trans-Politiken verfolgen, also Politiken, die sich so deutlich gegen die Sichtbarkeit von Nicht-Binären, von Queeren und von Trans-Personen richten, das zeigt meiner Meinung ganz, ganz deutlich, dass hier ein ganz klar autoritäres und antidemokratisches politisches Projekt verfolgt wird, weil eben, wie gesagt, weil hier gesagt wird, es gibt es jetzt alles unter Anführungszeichen, es gibt nur zwei Geschlechter und that's it. Ja. Und die Gegenseite, weil du jetzt auch vorher gesagt hast, wie könnte man aber sozusagen eigentlich, was wäre eigentlich jetzt eine emanzipatorische Politik, ja, oder wie müsste da sozusagen eigentlich die Antwort aussehen? Die Antwort ist ja von der Gegenseite, aus queerer, aus feministischer, aus transfeministischer Seite, ist ja zu sagen, eigentlich müssen wir, oder das ist auch das, was ich dann im letzten Kapitel mit Bezug eben auf queerer, auf trans und auf dekoloniale Perspektiven versuche deutlich zu machen, zu sagen, eigentlich würde es eine Chance bieten, wenn wir Körperpolitiken anders denken, wenn wir den Körper nicht als Wahrheit denken, sondern wenn wir den Körper als etwas denken, das eben historisch geworden ist, das immer auch verbunden ist mit anderen, weil mein Körper ist nie immer nur mein Körper ist notwendigerweise immer eingebettet in ein soziales Netz, er ist jetzt auch miteinander verwoben, wir sind jetzt im Gespräch, wenn ich in der Straßenbahn sitze, ist mein Körper mit anderen verwoben, das muss, also mein Körper ist auch mit den auf einer abstrakten Ebene mit allen Menschen, egal ob ich sie kenne oder nicht, verwoben, weil wir gemeinsam in dieser Welt leben. Ja? Also wenn wir die Welt weiterhin zerstören, Stichwort Klimakatastrophe, hat das ja auch auf alle Menschen Effekte, ganz klar in sehr unterschiedlicher Art und Weise, nicht für alle gleich, die schon privilegiert sind, trifft das natürlich nochmal anders. Aber wenn wir von dieser fundamentalen Relationalität ausgehen, also Verwobenheit der Körper, also wenn wir davon ausgehen und wenn wir auch davon ausgehen, dass es keine Wahrheit des Körpers gibt, ja, dann sind das ja eigentlich politische Prämissen, die schon in sich demokratisch sind, ja, weil sie setzen sozusagen an die Stelle, wo rechte AkteurInnen und rechte PolitikerInnen die autoritäre Wahrheitsinstanz setzen die demokratisierenden Kräfte eine andere Haltung, nämlich eine andere Haltung, die bedeutet, wir können nicht über irgendeine vermeintliche Wahrheit der Körper argumentieren, sondern wir müssen eigentlich eben auch diese, diese Offenheit und dieses bis zum gewissen Grad auch Entzogensein, was der Körper ja immer auch ist, auch eigentlich lernen, also wir müssen lernen, das als demokratische Haltung umzusetzen. Es war jetzt sehr kompliziert ausgedrückt. Man merkt dann an manchen Stellen, dass ich politische Theoretikerin bin. Ich will es jetzt noch mal ein bisschen versuchen, klarer zu kriegen. Der Körper, Butler hat das sehr deutlich gemacht, der Körper ist uns bis zum gewissen Grade immer auch entzogen. Ja? Und damit meine ich nicht eine herrschaftliche und gewaltförmige Entzogenheit, wie wenn Menschen versklavt sind, wenn Menschen nicht über ihre Körper oder zum Beispiel über Schwangerschaftsabbrüche entscheiden können, sondern das heißt, dass mein Körper ist mein Körper, aber er ist zugleich auch nicht nur mein Körper, weil er ist auch immer eben mit Gesellschaft und mit Politik und mit den anderen verwoben. Und das, wenn wir das eigentlich zu Ende denken, ich will jetzt fast auch pathetisch sagen, wenn wir das auch zu Ende leben oder spüren, ja, dann müsste Politik eben anders aussehen, weil dann kann ich nicht sagen, ja, aber der Körper ist so und so, weil der Körper würde uns eigentlich helfen, diese autoritären Wahrheitslogiken auszusetzen oder zu suspendieren, ja, wenn wir dem Körper sozusagen mehr folgen würden. Aber was wir eben seit Jahrhunderten sehen, ist, dass der Körper eher als Wahrheitsinstanz eingesetzt wird, ja. Und das heißt, wir stehen jetzt auch unter anderem auf dem Feld der Geschlechter- und sexuellen Politiken, wird das eben so deutlich, auf einer sozusagen epistemologisch-politischen Kreuzung, wo wir uns fragen müssen, wollen wir Politik über autoritäre Wahrheitsinstanzen machen oder wollen wir Politik eher als etwas machen, was uns auch mit einer bestimmten Offenheit und mit einer bestimmten mit der Fähigkeit, auch das Offene auszuhalten, also wenn wir Politik so denken. Soll ich es nochmal ein bisschen konkreter machen?
Also ich finde es gut nachvollziehbar, aber wenn du es noch weiter ausführen wirst, immer gerne. Wir haben Zeit.
Ja, also genau. Ich will jetzt auf jemanden kurz zu sprechen kommen, die ja wahrscheinlich sofort aufschreien würde, wenn sie diesen Podcast hören würde. Sie ist lange verstorben, deshalb kann Hannah Arendt sich jetzt dagegen nicht wehren, weil Hannah Arendt, die Philosophin, sich gar nicht mit dem Körper auseinandergesetzt. Im Gegenteil, für Arendt war das auch so, wie ich vorher das auch schon gesagt habe. Arendt hat ein Politikverständnis, das sich auf die Öffentlichkeit, also das sozusagen nur in der Öffentlichkeit stattfindet. Und für Arendt ist es ganz deutlich, dass all die körperlichen Belange und die körperlichen Notwendigkeiten vorher erledigt sein müssen, bevor wir in das Reich der Politik eintreten. Okay, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum holt Ludwig jetzt Arendt zu Hilfe, wenn es um emanzipatorische Körperpolitiken geht? Okay, das würde ich immer kritisieren an Arendt, das, was ich jetzt gerade ausgeführt habe, aber Arendt hat trotzdem einen sehr interessanten Gedanken, wenn Arendt über Politik schreibt, weil Arendt schreibt, Politik ist etwas, was wir nicht alleine machen können. Niemand macht Politik alleine. Politik ist etwas, was immer im Miteinander entsteht, wie sie schreibt. Und Politik, also das heißt, wir brauchen den Plural, um Politik machen zu können. Es ist nicht etwas, was ich alleine an meinem Schreibtisch oder in meinem Regierungszimmer machen kann, sondern es braucht die anderen. Und wenn wir von diesem Verständnis ausgehen, dann ist Politik, wie Arendt schreibt, immer auch ein Wagnis, ein Abenteuer, weil ich, wenn ich mich mit anderen zusammentue, eigentlich nicht weiß, wohin das Gemeinsame geht. Ja? Das ist ein Politikverständnis, das in sich demokratisch ist. Das ist ein ganz anderes Politikverständnis als das, was wir jetzt bei rechten AkteurInnen sehen, dieses autoritäre Führerverständnis. Es gibt eine Wahrheit und das ist es, der hat man zu folgen. Ja? Und das habe ich vorher gemeint mit diesem Scheideweg. Jetzt ist die Frage, eben angesichts dieser sich verdichtenden multiplen Krisen, ja auch die wir haben, oder angesichts jetzt ganz konkret der Wahl 2024 in Österreich, wofür wollen wir uns entscheiden? Wollen wir uns entscheiden, Politik eben über eine autoritäre Art von Bestimmungen zu machen, ja, oder wollen wir sagen, Politik ist etwas, was wir nur miteinander können und was uns immer anderen auch aussetzt. Und in dem Buch argumentiere ich, dass wenn wir sozusagen mit Arendt, also zuerst ein bisschen gegen Arendt, dann mit Arendt und dann über Arendt hinaus gehen, das hat ähnlich auch Butler schon angedacht, dann würde der Körper uns eigentlich sozusagen sowas wie eine Blaupause geben für dieses demokratische Verständnis von Politik, wenn wir Körper nicht als Wahrheitsinstanz denken. Wenn ich Körper als Wahrheitsinstanz denke, dann sage ich, es gibt körperliche Unterschiede, es gibt nur Männer und Frauen und deshalb muss Politik sozusagen eine Politik der Wahrheit sein. Aber wenn ich eigentlich sage, mein Körper ist immer mein Körper, aber er ist mir immer auch bis zu einem gewissen Grad entzogen, dann könnten die Körper oder diese Art von Körperpraxen oder Körperpolitiken uns eigentlich auch diese Offenheit lehren, von der Arendt schreibt. Und das finde ich, also genau, das ist sozusagen der Clou ein bisschen mit in diesem Spiel mit und gegen und über Arendt hinaus, weil eben, wenn wir, wie gesagt, diese Verwobenheit und diese auch Entzogenheit der Körper politisch wenden würden, dann könnte uns das auch helfen, zu einem anderen Politikverständnis zu gelangen.
Und wie kann das gelingen, dass dieser Ansatz sich in Richtung einer hegemonialen Rolle entwickelt? Das ist jetzt die 1000-Punkte-Frage, das weiß ich, aber trotzdem, also eigentlich auch in Anlehnung an das, was du vorher geschildert hast, dass sich da einfach auch Strukturen über Jahrhunderte etabliert haben, die so stark sich manifestiert haben in der jeweiligen Wahrnehmung der Welt. Also so weit. Also und ich finde es sehr interessant, sich so weit manifestiert haben, dass man sie selber gar nicht wahrnimmt. Das finde ich ist ja immer eine doch interessante Entwicklung. Oder man dann eben sich schwer tut, in diese Richtung auch zu denken, ohne dass man das jetzt auch irgendwie vielleicht verurteilen möchte. Wie kann es gelingen oder wo würdest du da im Sinne der politischen Theorie ansetzen, was es dazu braucht, damit sowas besser gelingen kann?
Ja, ich würde sagen, das ist nicht nur die 1000-Punkte-Frage, sondern die 100.000-Punkte-Frage. Ja. Genau. Und ich würde auch gleich vorweg sagen, das ist natürlich eine Frage, die nicht in der politischen Theorie beantwortet werden kann, weil da braucht es den Dialog oder die Auseinandersetzung und die Kooperation und die Allianzen zwischen politischen Praxen und politischer Theorie. Ja? Aber wenn ich vielleicht so ein paar Überlegungen irgendwie formulieren darf, dann genau, glaube ich, also würde ich vielleicht gerne an dem ansetzen, was du gerade gesagt hast, dass gerade diese Geschichte, also diese gewaltvolle, herrschaftsförmige, machtvolle Geschichte sich ja so eingeschrieben hat, dass man, wie du vorher gesagt hast, dass man sie nicht immer wahrnimmt. Das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass sie sich in die Körper auch so einschreibt. Ja? Und da würde ich aber vielleicht ein bisschen nachhaken, weil ich würde es oder einhaken wollen, weil das ist nicht für alle so. Ja? Also das ist, glaube ich, je näher Menschen an der weißen, heteronormativen, cis-zweigeschlechtlichen, männlichen Norm sind, umso weniger fällt diese gewaltvolle Geschichte auch auf. Menschen, die rassifiziert sind, nicht-binäre Personen, auch weibliche Personen, queere Personen, Transpersonen, migrantisierte Personen, behinderte Personen, merken all das, was diejenigen, die so nahe an der Norm leben, eigentlich nicht merken. Also genau. Das heißt, die Frage ist, glaube ich, schon nochmal, wer merkt eigentlich was? Ja. Ja? Und das führt mich aber auch dazu, dass zu sagen, eigentlich müssten die ganz nahe an der Norm sind, erstmal zurücktreten. Ja? Also gerade jetzt im akademischen Diskurs zum Beispiel. Und denen die Stimme überlassen oder denen die Bühnen überlassen, denen die Bühnen und die Stimmen überlassen die eigentlich ganz viel marginalisiertes Wissen haben. Ja? Also ich meine, das ist ja unter anderem, wie gesagt, der Versuch auch in intersektionaler Geschlechterforschung. Ja? Also zu sagen, okay, die privilegiert waren und sind, müssen jetzt erstmal zuhören lernen, ja? Müssen sozusagen ihre Privilegien verlernen und von den anderen lernen. Ja? Und also ich denke, dass das ein ganz wichtiger, auch ethischer Weg ist. Das andere ist natürlich wirklich tatsächlich die 100.000-Punkte-Frage, weil wir befinden uns eben in dieser multiplen Krise, die wir jetzt schon öfter angesprochen haben, die ja nicht nur eine Krise irgendwie der Demokratie ist und ein Aufstieg, globaler Aufstieg des Rechtsextremismus, sondern die eine Klimakatastrophe noch mit sich bringt, eine Sorgekrise, eine soziale Krise, Kriege, Militarisierung hast du vorher auch alles genannt. Und das heißt, ich denke, wir müssten, oder Politik, aber damit meine ich jetzt auch nicht staatliche Politik, weil das ist, denke ich, nicht das, was ein Staat tun will und kann. Ja. Also emanzipatorische politische Praxen müssten ansetzen und tun das ja auch an der Bereitschaft, Welt ganz anders zu denken und zu leben. Ja, das klingt jetzt nochmal sehr pathetisch, aber ich glaube, darum geht es jetzt gerade. Ja. Also wir sehen jetzt in dieser multiplen Krise ganz deutlich, wie die Grundbausteine der westlichen, weißen, androzentrischen Moderne notwendig in die Zerstörung führen. Und deshalb ist jetzt die Frage, wie kommen wir wieder dorthin, eine Bereitschaft zu verbreiten sozusagen oder ja, sich auf anderes einzulassen. Weil was wir jetzt merken, je mehr sich die Krise zuspitzt, umso mehr werden autoritäre Antworten angenommen. Ja? Und da aus diesem Kreislauf, glaube ich, müssen wir raus, ja, dass wir das dass Politik auch wieder mehr bedeutet, eben ganz andere Wege denkbar zu machen, Utopien hörbar zu machen. Ja? Also wir sehen ja in Österreich jetzt schon irgendwie, wie viel Aufschrei es ist, wenn gefordert wird, man kann auch mal über eine 32-Stunden-Woche nachdenken oder wenn gefordert wird, man muss das Pflegesystem radikal neu gestalten. Ja? Da kommen ja sofort ganz viele Beharrungskräfte und Gegenstimmen, die sich da ganz laut irgendwie dagegen stellen. Auf, ja, und ich glaube aber, das ist aber genau wichtig, gerade jetzt auch in dieser sich immer zuspitzenderen Krise auch zu sagen, wir wollen und brauchen auch wieder Utopien, ja, und eben nochmal, ich glaube, diese, ja, vielleicht auch manchmal sehr abgefahren klingenden Ideen, die ich jetzt davor über den Körper gesagt habe, könnten auch da helfen, nochmal zu sagen, ja, der Körper, oder wenn wir eben durch und über Körper denken, könnten wir auch zu einer ganz anderen Vorstellung eben von Gesellschaft und von Politik kommen, das, was wir vorher hatten. Also eben nicht von dieser androzentrisch-weißen, phantasmatischen Geschichte der Unverletzbarkeit auszugehen, sondern eben von einer grundlegenden Verletzbarkeit und dadurch auch zum Beispiel von der Notwendigkeit einer sorgenden Politik, einer nachhaltigen Politik, ja, und eben nicht einer zerstörenden Politik, die wir jetzt jeden Tag beobachten können.
Ja, ich finde auch diesen Aspekt, den du, glaube ich, ganz am Anfang schon erwähnt hast, diesen großen Bogen quasi hin zu auch beispielsweise aus diesen Perspektiven raus in Richtung der Klimakatastrophe, die dann alle Körper betrifft. Und da finde ich immer sehr erstaunlich auch diesen Aspekt, dass wir ja uns jetzt zunehmend als Menschheit an einen Punkt annähern, wo es ja dann tatsächlich um existenzielle Fragen geht, ganz offensichtlich, und man die Auswirkungen ja sieht, spürt und bemerkt, ganz ohne, dass das noch wirklich irgendjemand sinnvoll leugnen oder abstreiten könnte.
Genau, aber ich denke, also eben auch da denke ich nochmal jetzt ergänzend zu dem, ist auch immer ganz wichtig zu betonen, dass nicht alle Körper gleich davon betroffen sind. Ja, ja, also eben, ja, im globalen Süden ist das, absolut, was sozusagen das Bedrohungsszenario für manche Teile von Europa werden kann, ganz lange schon üblich oder also eben, und das ist ja so ein bisschen auch das Paradoxe, man kann auch sagen, das Gewaltvolle an der Klimakrise, dass diejenigen, die die meiste Zerstörung verursachen, nämlich eben Menschen im globalen Norden, auch die zum Beispiel bestimmte Klassenpositionen haben, das muss man jetzt auch an der Stelle sagen, das sind die, die am allerspätesten mit diesen Konsequenzen der Klimakatastrophe konfrontiert werden. Ja, während, also weil auch das zeigt ja sozusagen eine lange koloniale Geschichte auf, dass Europa nach wie vor die Effekte auch der Klimakatastrophe ja auch in den globalen Süden auslagert. Genau, also das war mir jetzt nochmal wichtig zu ergänzen, dass es eben nicht alle Körper gleich betrifft. Trotzdem würde ich dir auch recht geben, also wir schauen beide jetzt gerade, das können Sie, die den Podcast dann hören, nicht sehen. Wir schauen aus dem Fenster raus, weil man sozusagen ja ganz deutlich auch eben, man muss nur in den Wald gehen, ja, man muss irgendwie die Schneemengen anschauen oder die Temperatur im Sommer ablesen. Es ist wirklich auch körperlich erfahrbar. Ja. Und das ist natürlich auch nochmal interessant, sich dann zu fragen, warum leben wir aber in einer Gesellschaft, die diese unmittelbare körperliche Erfahrung, ja, die jetzt wohl wirklich dann bald schon niemand leugnen kann, ja, weil wir sehen, ja, dass die Böden in den Wäldern irgendwie schrecklich trocken sind, ja, wir sehen, dass das Thermometer irgendwie im Sommer sich den 35 Grad nähert, ja, wir merken die Erschöpfung auch, selbst wenn wir eben in diesen privilegierten Lebensverhältnissen wie in Innsbruck zum Beispiel leben. Genau, und es folgt aber, wie du jetzt auch gesagt hast, keine Konsequenz. Das ist ja eigentlich, das kann man nicht verstehen, Punkt. Ja? Also das kann ich auch nicht als politische Theoretikerin verstehen. Ich kann nur versuchen, es mir zu erklären, und ich würde jetzt nochmal sagen, das hat auch was mit diesem Phantasma zu tun, dass Politik so tut, als ob sie ganz weit weg von den Körpern wäre. Ja, weil eigentlich müsste man ja sagen, hier, das ist eine Politik, die unmittelbar auf die Zerstörung oder auf die Beschädigung von ganz vielen Körpern auch abzielt. Ja, da ist ja eigentlich ein großer Gap oder eine große Lücke zwischen den unmittelbaren Erfahrungen, die jetzt wirklich alle Menschen eigentlich langsam machen müssen, eigentlich in dieser Klimakatastrophe, und den Antworten, die die herrschende staatliche Politik gibt.
Wie siehst du die Perspektiven jetzt durchaus auch auf Ebene der politischen Theorie, wie sich das in der Hinsicht weiterentwickeln wird, weil du in deinem Buch ja auch erwähnst, dass es eben oder auch schon jetzt selber erwähnt hast, dass diese Einschreibung des Körpers auch in Gesellschaftstheorien im Rahmen der politischen Theorien noch nicht so wirklich sehr stark etabliert ist. Wie siehst du da, gibt es da irgendwie so auch für so Personen, die außerhalb stehen oder Laien, eine Tendenzen zu beobachten im Moment, dass sich das vielleicht auf der theoretischen Ebene schon stärker in eine Richtung entwickelt, wo das mehr antizipiert wird, was diese Aspekte mit Körperpolitiken oder sowas zumindest sowas in diesem Dunstkreis quasi betrifft.
Ja, das ist jetzt wirklich schwer abzuschätzen. Also ich würde ja sagen, oder ebenso wie ich eingangs auch gesagt habe, es gibt ja wirklich schon seit vielen Jahrzehnten feministische schwarze Theoriebildung, die auch genau darauf hinweist, ja, dass es eben keine Politiken ohne Körper gibt und keine Körper ohne Politiken. Und was wir aber sehen, da kann ich jetzt aber auch nochmal vor allem von der Politikwissenschaft sprechen, eben weil das sozusagen meine Herkunftsdisziplin ist. Was wir da in den letzten, also es gibt ja da auch schon seit vielen Jahrzehnten zum Beispiel Gender-Professuren, aber was wir da sehen, ist eigentlich eine Arbeitsteilung. Ja? Also wir sehen, dass es an vielen Instituten, also an einigen Instituten, es könnten noch mehr sein, Gender-Professuren etabliert wurden, und dann hat das aber sozusagen nicht, also es hat nicht dazu geführt, dass auch die KollegInnen, könnten wir jetzt vielleicht auch sagen, die zum Beispiel dann im Feld der internationalen Politik tätig sind oder in der vergleichenden Politikwissenschaft, dass es da einen großen Austausch gegeben hat, ja, sondern es feministische Politikwissenschaft, feministische politische Theorie, und das gilt auch für die wenigen postkolonialen Ansätze, die wir jetzt in der politischen Theorie im deutschsprachigen Raum haben, das ist ja nochmal sehr viel mehr marginalisierter, weil ja im deutschsprachigen Raum immer oder oftmals so getan wird, als ob das keine Relevanz hätte. Auch das ein Effekt eben der kolonialen Geschichte. Das ist sozusagen so ein Nebeneinander, ja, also eben von diesen Gender-Professuren oder von den feministischen und postkolonialen, dekolonialen Wissensproduzentinnen und denen, die den Mainstream weiterhin betreiben. Also ich würde sagen, da, was sich verändert hat vielleicht, ist eben, dass es eine bestimmte Offenheit gegeben hat, eine bestimmte Zeit lang, wo dann eben so Zweige etabliert wurden, wie eben jetzt feministische Politikwissenschaft, aber das hat nicht dazu geführt, dass es nicht trotzdem nach wie vor ganz viele Einführungsvorlesungen gibt, die die ersten 12 Einheiten die klassische politische Theorie unter Anführungszeichen lehren, und dann gibt es vielleicht in der vorletzten Stunde eine Einheit zu Geschlecht und Politik, und in der letzten Einheit gibt es dann eine Einheit zu oder wird das Thema Rassismus und politische Theorie behandelt, und das sieht man ja sehr deutlich, oder da wird ja so getan, als ob die ersten 12 Einheiten gar nichts mit der Einheit Nummer 13 und 14 zu tun haben. Oder es wird Kant gelehrt, es wird Locke gelehrt, es wird Rousseau gelehrt, ohne zu sagen, wie diese Personen, nicht nur bei Locke auch als Person, wie diese Denker ja auch daran beteiligt waren, eine herrschaftsförmige und gewaltförmige politische Ordnung aufrechtzuerhalten. Ja. Also dann lernen Studierende in den Einführungsvorlesungen, dass Kant die Aufklärung begründet hat und dass Kant irgendwas zu Krieg und Frieden geschrieben hat und zur Staatsbürgerschaft. Aber sie lernen nicht, dass Kant ein mitbegründender Denker war für den biologischen Rassismus, also für die Annahme, dass es eben so etwas gäbe wie eine körperliche Differenz zwischen weißen und nicht weißen Menschen. Und das, finde ich, wurde in den letzten Jahrzehnten nicht aufgebrochen. Ja? Und ich würde sagen, da sehen wir eben sehr starke Beharrlichkeits- und Einmauerungstendenzen der politischen, also jetzt in meinem Fall der politischen Theorie. Und genau, und in dieses Gefüge so quasi kommt ja jetzt eben auch nochmal dieser ganze Backlash hinein. Also eben, wir sehen ja an vielen Universitäten, nicht an der Universität Innsbruck, muss ich sagen, das ist tatsächlich irgendwie da eine Ausnahmeerscheinung mit der sehr guten Etablierung dieses Gender-Zentrums. Aber an vielen anderen Universitäten sehen wir eben, dass die Geschlechterforschung abgebaut wird. Oder auch nochmal global gesehen, sehen wir auch, dass Queer Studies, Gender Studies, Postkolonial Studies, postkoloniale Theorien und Studien auch sehr stark unter Beschuss kommen, eben was ja wiederum ein Effekt von diesen Erfolgen, von diesen rechten Diskursen ist, über die wir vorher auch schon gesprochen haben. Also das heißt, ich traue mir da jetzt sozusagen nicht unbedingt eine optimistische Zukunftsprognose zu. Was ich mir aber auf jeden Fall zutraue, ist, weil ich da eine Sicherheit habe, weil wir das immer auch schon in den letzten, wir meine ich jetzt ein sehr großes Wir, auch so gemacht haben, dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Also wir werden weiterhin unsere Forschung machen, die eben ja auch dazu führt, den Radius auszuweiten. Ja? Und ja, wenn dann die klassische Politikwissenschaft das nicht zur Kenntnis nehmen will, dann ist das aus meiner Perspektive eine verschenkte Chance. Und es macht deren Arbeit analytisch oder lässt deren Arbeit analytisch begrenzter. Eva Kreisky hat mal Mitte der 90er Jahre geschrieben, dass Politikwissenschaft so lange vorwissenschaftlich bleiben muss, wie Kreisky das geschrieben hat, solange Politikwissenschaft so tut, als ob Geschlechterverhältnisse keine Bedeutung haben. Denn wenn wir in einer Gesellschaft leben, die von Geschlecht durchzogen ist, was unsere Gesellschaft ist, dann kann ich als Politikwissenschaftlerin nicht so tun, als ob das keine Relevanz hat. Ja? Und ich finde, da hat Kreisky immer noch recht. Ja, also das sind so meine Zukunftsperspektiven.
Wir könnten uns jetzt noch über ganz viele Aspekte sehr ausführlich unterhalten, weil ich glaube, wir haben an der letzten Stunde erkannt, dass es nicht noch viel zu erforschen und zu tun gibt, sondern dass es auch ein extrem breites Spektrum aufmacht und dass es ja fast mehr kein Thema ist, sondern wie man in anderen Kontexten auch immer wieder hört, eine Dimension jedes Themas wäre oder sein könnte oder sein sollte. Für heute würde ich mich an der Stelle aber sehr herzlich für das Gespräch bedanken.
Ich bedanke mich.